Invisible, geistliche Dimensionen. Das ist unsere neue Predigtserie, ihr habt es schon gehört. Und bevor wir einsteigen, möchte ich kurz mal fragen, wer ist in den Ferien? Wer ist hier in den Ferien? Cool. Hey, lass uns Ihnen einen Applaus geben. Weil es macht nicht Sinn, in den Ferien nicht in die Kirche zu gehen. Stimmt's? Kirche ist notwendig. Gott hat es gesagt, er hat es in seinem Wort niedergeschrieben und hat gesagt, wir sind angewiesen auf Gemeinschaft. Und darum gratuliere ich euch, dass ihr heute da seid und einfach erfüllt werden dürft von seinem Wort und seiner Wahrheit. Ich danke dem Welcome-Team, die alles möglich gemacht haben. Ich glaube, sie haben noch kurzfristig Übersetzung organisiert und das ganze Team hat kurzerhand auf Schriftsprache umgesetzt. Genau. Und das ist so cool. Und Jesus, ich danke dir, dass du heute übersetzt, in unsere Herzen, dass du heute zu unseren Herzen sprichst. Und ich spreche offene Herzen hinein, dass wir hören dürfen und verstehen dürfen, was du sagst. Nicht nur, was ich sage und auf unserer Verstandesebene, sondern ich spreche offene Herzen hinein in unser Leben, dass wir erkennen dürfen, was du uns heute mitgeben willst, was du uns heute lehren willst für unser Leben. Amen. Es geht um die geistliche Dimension und in Markus 16 findest du unter anderem einen Missionsauftrag, der so beschrieben wird oder von dem so gesprochen wird. Und da geht es darum, was eigentlich für uns die Verheißung ist. Und in Markus 16 heißt es unter anderem, dass wer glaubt, wird Dämonen austreiben. Und das ist so ein wenig der Ursprung von dieser Serie, wo wir gesagt haben, lass uns mal über Dämonen sprechen, lass uns mal über die geistliche Welt sprechen. Und ich habe dann im ganzen Bärmermut und habe ich den Auftrag gefasst, mir mal Gedanken darüber zu machen. Ich habe Bücher gelesen, respektive eines angefangen. Genau, habe mit Personen darüber gesprochen und habe mich ein wenig damit befasst, was sagt denn die Bibel darüber? Und ich habe schnell mal gemerkt, die Bibel ist jetzt nicht gerade ein ganzes Kapitel, wo es um Dämonen geht. Und trotzdem, glaube ich, ist es essentiell, dass wir uns damit beschäftigen. Und wir haben uns dann entschieden, als Pastoren vom Banner Movement, dass wir die Serie Invisible nehmen, wo es um geistliche Dimensionen geht. Wo es darum geht, was ist denn eigentlich so da los. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dich anspricht. Es kann ganz schnell sein, dass Emotionen hochkommen, wenn es um die geistliche Welt geht. Vielleicht bist du heute hier das erste Mal. Dein Freund hat dich mitgenommen. Du hast mit Jesus nicht viel am Hut. Und bei dir kommt schnell mal die erste Emotion hoch. Die spinnen die Christen, oder? Das sind die, die denken, oh, da gibt es noch mehr, oder? Wo denken, ach, ich wusste schon immer, er ist nicht ganz justiert da oben, aber jetzt wirklich lädt er mich ein oder schaltest du ein online und denkst, ich hab's gewusst. Die sprechen über die unsichtbare Welt, die sehen Dinge, wo man gar nicht sieht. Eine zweite Emotion könnte sein in deinem Leben, es kommt Angst auf. Dämonen, geistige Welt. Und Dinge passieren in deinem Leben, wo du dich plötzlich fürchtest. Und es kommt eine Emotion der Angst hoch und du denkst, ja, das ist ganz schlimm. Und du hast vielleicht schon ganz viel gehört, aber ganz wenig mit dem Wort Gottes abgeglichen. Oder vielleicht die dritte Emotion. Habe ich schon 100 Mal gehört. Es interessiert mich nicht. Es interessiert dich nicht. Du denkst, ach, die sehen hinter jedem einen Dämon, oder? Das langweilt mich. Die sehen überall eine Gefahr und alles ist schlimm und alles. Ich weiß nicht, was für eine Emotion bei dir mitschwingt, aber was ich weiß, ist, dass die Bibel davon spricht und dass wir aus der Bibel sehr viel herausnehmen können, wie wir agieren sollen. Zum Beispiel sagt die Bibel, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen geistliche Mächte. Und egal, wo du stehst, in welcher Emotion, du kennst die geistliche Emotion. Du kennst die geistliche Dimension, weil es kann sein, dass du es schon erlebt hast und ich bin fast sicher, dass du es schon erlebt hast, dass in einem Moment Angst über dich kommt. Kennst du das? In einem Moment hast du Angst und du denkst, was ist jetzt passiert? Auf einmal kommt Angst in dein Leben oder vielleicht eine Schwere von hier auf gleich. Oder du bist an einem Ort, an einem düsteren Ort, wo du plötzlich merkst, da ist etwas komisch. da ist etwas nicht normal, obwohl es vielleicht schön aussieht oder friedlich ist, aber auf einmal nimmst du geistliche Dimensionen wahr. Und ich glaube und würde mal behaupten, das spielt gar keine Rolle, ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht. Wir kennen es. Und trotzdem wird in unserer Welt so oft diese Dimension geleugnet und gesagt, das ist doch gleich. Ja, das geht's doch nicht. Und wenn du Christ bist, würde ich sagen, manche Menschen sagen sogar über dir, was? Du glaubst immer noch an Himmel und Hölle? Ja, lebst halt ein bisschen auf dem Land. Und so schnell sind wir in einem Setting, wo wir das Unsichtbare ausgrenzen. Und wenn solche Emotionen über dich kommen, Angst, Schwere oder Last oder etwas, das du gar nicht so genau beschreiben kannst, gibt die Bibel uns eine Verheißung. In 2. Timotheus 1,7 heißt es folgendes: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wow, come on! Das ist unsere Zusage, dass wir nicht Angst haben müssen, sondern dass wir einen Geist der Liebe, der Freude, der Besonnenheit haben und der Kraft haben. Und darum ist der heutige Titel auch, wie kille ich meine Leidenschaftskiller? Weil wenn du ein Mensch mit Angst bist, bist du nicht leidenschaftlich. Du kannst nicht leidenschaftlich sein, wenn du Angst hast. Das lähmt dich, das isoliert dich, das macht dich kaputt. Aber wir sollen leidenschaftliche Menschen sein. Ist das nicht etwas Wunderbares? Menschen, die leidenschaftlich sind. Wenn du schon lange nicht mal mehr Menschen gesehen hast, die leidenschaftlich sind, dann geh ins ICF Kids und schaff dort mit. Die sind leidenschaftlich und die Bibel spricht davon, wir sollen Menschen werden wie Kinder. Also du und ich, wir sind berufen dazu, leidenschaftlich zu sein und nicht voller Angst und voller Furcht. Und wir schauen heute in die Bibel hinein. Es gibt eine Geschichte von Elia. Es war ein Prophet im ersten Teil der Bibel und es war ein krasser Dude, der hat Krasses erlebt und wir können heute an seiner Geschichte Dinge lernen für unser Leben. Elia war ein Prophet und er hat so kurzerhand mal 400 Baalspriester umgebracht. Crazy. Ich weiß nicht, ob das dein Glaubenslevel ist, so. Ob du sagst, komm, wir treffen uns mal auf dem Bundesplatz, machen wir mal kurz ein Battle, welcher Gott real ist. Und du triffst dich mit 400 Satanisten und sagst, so, jetzt schauen wir mal. Weiß nicht, ob das deinem Glaubensleben entspricht oder deinem Montagmorgen, das, was du so machst. Aber Elia war so ein Dude und hatte das gemacht. Er hatte krass erlebt, wie Gott Wunder tat und wie Gott Menschen, die ihn verfluchten, die gegen ihn waren, vernichtet hat. Und trotzdem lesen wir von Elia, im 1. Könige 19, 5 und 6 heißt es, dann legte er sich hin und schlief unter der Strauch ein. Doch plötzlich, nein, es kommt auch, nachher, kannst du noch mal wegnehmen. Und das war der Moment, er hatte 400 Leute umgebracht. Krasses Wunder. Krasses Wunder. Aber auf einmal sitzt Elia unter einem Strauch, unter einer Palme und will nur noch sterben. Nur noch sterben. Er will nur noch weg aus seiner Haut, aus seinem Leben. Obwohl er kurz vorher 400 Baalspriester, 400 Mann umgebracht hat, die sich gegen Gott gestellt haben. Auf einmal sitzt er unter einem Strauch und will nur noch sterben. Und wir lesen das, was ich vorhin lesen wollte, 1. Könige 19, 65. Da legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein, doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißem Stein gebackenes Brot und ein Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Er war komplett kaputt, Flasche leer, nichts mehr gegangen. Er war komplett leer gesaugt worden. Und die Frage ist, wie kann es sein, dass er in einem Moment Wunder tut, wo wir heute noch davon sprechen? und kurz darauf er unter einer Palme sitzt und sich wünscht, dass er tot ist. Was ist passiert? Elia hat ein WhatsApp bekommen. Er bekam eine Nachricht von Isabel. Lass uns reinschauen, was dort steht.
Oh, snap.
Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann. Das schwöre ich. Okay. Das ist nicht gerade eine ermutigende Botschaft. Es ist nicht gerade das, was du dir wünschst. Aber es war trotzdem nur eine Nachricht. Es war zu dieser Zeit noch nicht WhatsApp, also du hast nichts verpasst. Aber heutzutage ist es vielleicht eine WhatsApp, eine Nachricht. Du schlägst die Nachrichten auf, liest etwas und auf einmal kommt Angst über dich. Du bewegst dich irgendwo hin, du siehst irgendetwas, du hörst irgendetwas und auf einmal kommt Angst über dich. Es ist eine geistliche Dimension. Und so lesen wir in 1. Könige 19,3, da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Also diese Nachricht kam von Isabel und er rannte davon und die Angst überkam ihn. Und ich will niemand, keine Frau zu nahe treten, aber Isabel war eine Frau, die ihm geschrieben hat, die einen Boten losgeschickt hat und hat ihm diese Worte sagen lassen. Und in diesem Moment kam Angst über ihn. Und Isabel, ihr Vater, war ein Baalspriester. Und Baalspriester waren Menschen, die dem Teufel dienten, einer destruktiven Macht im Unsichtbaren. Und Isabel wurde auch dem Teufel geweiht. Als seine Tochter. Also war jemand, der dem Teufel geweiht war und die hatte eine geistige Dimension hinter sich. Und genau diese Angst, diese Macht, diese düstere Macht kam durch die Botschaft von Isabel kam über Elia. Und jetzt denkst du, ja gut, er hätte ja zurückschreiben können, Hashtag Jesus, Jesus loves all. Und es wäre erledigt gewesen. Aber diese Angst war so groß, dass sie ihn überkam. Und ich weiß nicht, ob du so Angstmomente kennst. Vielleicht bist du hier heute hier oder du schaust online zu und du lebst genau in so Angstmomenten drin. Oder du kennst solche Situationen, wo dich Angst auf einmal überkommt und du auf einmal gefangen bist wegen einer Nachricht aus der Familie, vom Doktor eine Botschaft erhältst. Und auf einmal merkst du, wie sich was zuschnürt in deinem Leben. Ich hatte vor kurzem so einen Moment, wir sind als Ehepaar durch eine Season hindurchgegangen, wo ich geistlich zu wenig reif war, um es schneller voranzubringen. Und es war so, dass meine Frau Schlafprobleme hatte und es in unserer Ehe immer wieder zu so Spannungen kam, weil ich ihr nicht helfen konnte. Und es wie ein Keil war im Unsichtbaren, der hineingetrieben wurde. Und ich merkte, dass ich immer wieder so Angstmomente habe. Das war am Morgen, wenn ich aufstand und meine Frau lag nicht neben mir. Und in einem Moment kommt diese Angst. Was ist passiert? Und die Angst, die es bei mir ausgelöst hat, ist, ich kann ihr nicht helfen, ich bin nicht genug gut und ich kann ihr nicht das geben, was sie braucht. Und das war, du stehst auf und es ist gleich da. Es klopft nicht an. Es ist zack da. Und diese Angst hat bewirkt, dass ich mich nicht mehr getraut habe, zu fragen, wie war deine Nacht? Das klingt jetzt mega banal für dich. Aber ich kann dir eins versprechen, wenn du in geistlichen Kämpfen drin stehst, sieht es für die Außenwelt sehr oft banal aus. Weil es eine geistige Dimension hat. Und es kam so weit, dass ich am Morgen nicht mehr einmal fragte und mich irgendwo rumschlich und einfach nicht wollte, dass wir uns begegnen. Wir haben eine gute Ehe, aber es gibt Dinge, die einfach über mich kamen. Und es war dann ein Abend, wo ich hier das mal gestehen konnte und sagen konnte, hey, ich habe Angst, dass ich dir nicht das geben kann, was ich möchte. Das ist ja auch mein Wunsch. Dass ich nicht dir das bieten kann, was ich möchte. Und das war genauso ein Moment, wie der Engel zu Elia gesagt hat, steh auf und iss. Das war das, was der Engel Elia gesagt hat, steh auf und iss. Du kannst, egal in welchem Stadium du geistig bist, du kannst aufstehen und essen, weil Jesus am Kreuz für dich und für mich gestorben ist. Wenn du heute hier bist oder online zuschaust und hast dein Leben noch nie Jesus übergeben, mach's heute. Mach's heute. Mach's heute. Dein Leben wird nicht einfach zacki bumm, alles gut. Das Leben ist ja denke, Ponyhof. Aber du wirst jemanden an deiner Seite haben, der mit dir überwinden wird, der für dich überwunden hat und dich lehren will, wie du überwinden kannst. Das ist die Power von Jesus, das ist dieser Jesus, den wir gesungen haben. Jesus ist nicht das Rucksäckchen mehr, wo der sagt, du müsst. Aus dem Sonntag musst du in die Kirche kommen. Er ist der, der alles verändert hat auf dieser Welt, der uns gerettet hat aus der Gefangenschaft des Teufels. Und uns hineinversetzt hat in sein Königreich, wo Licht ist, wo Überwindung ist, wo Freude herrscht und wo der Sieg herrscht. Wir können aufstehen und überwinden. Wenn du in Angst im bist, gibt es, steh auf und iss, heißt das, mach den Tausch am Kreuz. Wenn du Angst hast vor Dingen, wenn du Angst hast vor irgendetwas, mach den Tausch am Kreuz. Jesus hat uns gelehrt, dass wir Dinge abgeben können bei ihm. Dass wir Dinge loswerden können und sagen, ich gebe dir das. Und wir können empfangen, was er für uns bereithält. Steh auf und iss in der Angst, heißt aber auch, schlag das Wort Gottes auf. Schlag das Wort Gottes auf. Das Wort Gottes sagt, 2. Timotheus 1,7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was sagt das Wort Gottes zu deiner Herausforderung? Was sagt das Wort Gottes zu deiner Herausforderung? Oder beginn zu worshipen. Wir haben oft das Gefühl, Worship, ja, der Taylor Killen. So ein bisschen können wir eintrudeln, spätestens bei der Predigt sind wir alle da. Worship hat eine Power, die wir noch nicht entdeckt haben, bin ich überzeugt. Die musikalische Killen haben halt auch noch etwas, gell? Worship ist deine Power. Wenn du Angst hast, fang an zu worshipen. Nimm die ältesten Lieder hervor, die du kennst. Fang Gott an zu anzubeten. Elia hat es nicht gemacht und er ist einfach weitergelaufen und hat diesen Tausch am Kreuz nicht gemacht. Was ist passiert? Er ist bei der Angst nicht stehen geblieben, ist nicht aufgestanden, wie der Engel ihm gesagt hat, und er hat nicht gegessen. Isolation kam in sein Leben. Dort ließ er seinen Diener zurück, er aber ging alleine eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Steht im 1. Könige 19, 3 und 4. Elia hat nicht gestoppt und hat nicht gesagt, oh, ich habe Angst, ich muss umkehren. Er lief weiter und sagte dem Diener, kannst du da bleiben? Und er lief einen Tag lang. Einen Tag lang in die Wüste. Also so. Einen Tag lang in die Wüste und ist dort geblieben. Einsamkeit und Gott suchen, ganz bewusst und Menschen hinter einem lassen und sagen, ich will jetzt Gott begegnen, ich will ihn suchen, ist ein Unterschied als Isolation. Und Isolation, glaube ich, hat eine geistliche Dimension, die fängt an. Und du sagst jetzt, ja gut, also meine Frau hat es noch selten lassen. Oder so, oder ganz bewusst. Und bin dann, ich spreche von Dingen in deinem Herzen, wo du anfängst und sagst, das sage ich jetzt nicht. Das behalte ich jetzt für mich. Ich glaube, jeder von uns kennt solche Dinge, wo wir anfangen, Dinge, ich kann es nicht handeln. Verstehst du? Er kommt nicht raus. Ach, mein Mann, der kommt immer mit Ratschlägen. Und wir entscheiden uns ganz bewusst unseren engsten Menschen Dinge nicht mehr anzuvertrauen, ist nichts anderes als das, was Elia gemacht hat, dass er seinen Diener stehen gelassen hat. Die Bibel braucht Bilder für den Teufel. Und eines finden wir in 1. Petrus 5, 8. Dort steht, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euer Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst mit Löwenjagd so. Aber der Löwe kommt immer im Rudel. Immer. Er ist nie alleine. Per se schickt er auch immer die Frauen, aber das ist ein anderes Thema. Aber der Löwe kommt immer im Rudel, ist kein Einzelgänger. Er kommt immer im Rudel in einer Herde und fängt so an zu zerstören und seine Beute zu fassen. Der Teufel kommt nie allein. Er hat eine Heerschar von Dämonen mit sich. Da kannst du jetzt sagen, ja, das glaube ich nicht. Ja, Jesus im Herzen, alles gut. Ja, absolut. Aber selten kommt nur etwas in einer geistlichen Dimension alleine. Es kommt immer ein Herr. Lügen tischen sich auf. Einsamkeit macht sich breit. Opfermentalität. Oh, ich arme du. Niemand hilft, dann geht's gut, nur mir nicht. Schau mein Leben an, hier, oh. Dann denkst du, ach, niemand interessiert sich für mich. Ach, niemand interessiert es. Wenn hier das Bild vom Teufel als ein Löwe gebraucht wird, hat das eine Bedeutung. Gott will, dass wir verstehen, wie er agiert. Er kommt immer im Rudel. Das Zweite ist, es trennt von der Herde. Es trennt von der Herde. Ein Löwe rennt nie kopflos einfach in einen Zebrahaufen hinein. Er jagt die Herde umher, bis die Schwachen auf der Seite sind und er isoliert sie. Das ist ein Bild, das Gott dir und mir gibt, damit wir verstehen können, wie der Teufel agiert. Wir haben es bei der Begrüßung gehört. Vielleicht bist du isoliert, weil du sagst, hat ich eben Christen, die haben mich alle verletzt. Ja, ich verstehe es auch nicht, warum sich Gott dieses Bodenpersonal ausgesucht hat. Aber er hat sich es nun mal ausgesucht. Wir sind nicht vollkommen, es menschelt in der Kirche. Wir machen Fehler, wir sind herausgefordert. Wir sind alle anders, schon bemerkt. Wir sind alle anders und trotzdem hat Gott uns alle geschaffen. Aber so selten sagen wir, oh, der Geib hat mich verletzt. Oh. Oder was er da gesagt hat an diesem Sonntag, ne, da muss ich nicht mehr gehen. Oder immer das Englische im ICF. Da machst du so einen Schritt an die Seite von der Herde und sagst, ja, ist ja nicht so gefährlich. Ich kann ja schon ein bisschen, ja, du kannst Dinge äußern. Die Frage ist, was machst du auf in geistlichen Dimensionen? Was öffnest du in geistlichen Dimensionen? Es geht nicht darum, wie wir es machen. Was ist in deinem Herzen, wo wir entscheiden? Der Teufel will dich nicht in der Kirche haben. Er will dich nicht in Gemeinschaft haben. Er will dich fernab haben und er will sehen in deinem Leben, dass du Dinge siehst, die nicht gut sind. Du bist berufen, Negativität zu überwinden. Und das kannst du. Nicht, weil du gut bist, aber weil er in dir lebt. Und ich spreche aus Erfahrung. Lass uns bewusst sein, dass der Teufel nie alleine kommt. Er kommt immer im Rudel. Und dass er uns trennen will von Gemeinschaft. Steh auf und iss heißt, begib dich in Zweierschaften. Christsein ist nichts, um alleine zu machen. Es ist nichts, um alleine zu machen. Begib dich in Zweierschaften. Überschätz dich nicht. Wir haben manchmal das Gefühl, ja, das ist alles online seit Corona, oder? Ja, ist es. Aber Gott hat den Glauben in Gemeinschaft definiert. Entscheide dich ganz bewusst für Zweierschaften. Wo hast du Orte, wo du Buße tun kannst, wo du umkehren kannst, wo du ehrlich werden kannst. Welche Person in deinem Leben weiß die tiefsten Gedanken deines Lebens? Ja, Jesus weiß es. Ja, absolut. Er sieht alles. Aber ich rede von Zweierschaften, Mensch zu Mensch. Wo hast du Menschen, die dir ins Leben sprechen dürfen und sagen, es könnte sein, dass du da eine Lüge glaubst? Hey, begib dich in Groups. Wir als Kirche sind so aufgestellt, dass wir sagen, wir erleben das Große in einer großen Gemeinschaft, wo Gott uns begegnet. Aber wir sind auch in kleinen Gruppen, wo es persönlich wird, wo du sagen kannst, da komme ich nicht mit, ich verstehe es nicht oder ich stecke in Isolation fest. Steh auf und isst heißt, begib dich in Groups. Fühlt es sich so an? You're dreamer. Es ist ein Entscheid, dass du sagst, ich positioniere mich so in meinem Leben, dass Gott den größten Wirkungsgrad hat in meinem Leben. Das schaffe ich schon alleine. Überschätz dich nicht. Und ich sage es aus Liebe, nicht weil du musst oder weil unsere Kirche voll sein muss. Lehr Beziehungs-Know-how. Schau, wir sind so schnell verletzt und getüpft und sagen, so wie daher kann man nicht. Wir müssen lernen, Beziehungen zu klären. Wir müssen lernen, in Beziehungen zu wachsen. Wir müssen lernen, einander zu vergeben, zu überwinden. So schnell sagen wir, also so wie daher kannst du definitiv nicht. Also da ist jetzt. Wir müssen lernen, aufeinander zuzugehen, miteinander zu sprechen, miteinander über Situationen, die herausfordernd waren, zu sprechen, zu diskutieren, einander zu vergeben. Wir vergeben nicht, weil der andere Recht hat. Wir vergeben, weil es uns leid tut, dass Dinge zwischen uns gekommen sind. Die Bibel spricht davon, es ist ein kostbares Gut, wir sind dein Leib. Ich glaube, niemand von uns lässt Sprieße einfach drin und sagt, das ist ja nicht so schlimm, kann ja noch laufen. So. Ich kann noch laufen, ist nicht so schlimm. Geht schon noch. Nach 2 Monaten blockt und sagt, sieh, ich habe ein Problem. Ich kann mein Bein nicht mehr bewegen. Fragt er, was ist denn passiert? Ja, vor 2 Monaten hatte ich einen Splitter im Bein. Ja, und dann? Ja, dann habe ich ihn drin gelassen, ich konnte noch laufen. Es war alles gut und jetzt auf einmal kann ich nicht mehr laufen. Eine witzige Geschichte. Aber wie oft sind wir unversöhnt? Wie oft haben wir unserem Nächsten nicht vergeben? Wie oft haben wir Beziehungen nicht geklärt und gesagt, oh, das geht schon, ist nicht so tragisch. Ich kann dir sagen, wenn du unversöhnt bist, wird der Teufel die gleiche Emotion wieder hervorholen in der nächsten Beziehung, die du starten willst. Es hat eine geistige Dimension. Und das größte Problem in Beziehungen ist oft, wenn du in die nächste Beziehung gehst, nimmst du das Problem mit. Und das Problem bist du. Das Problem bist du. Also nicht du, ich meine. Ja. So. Aber Elia ist nicht aufgestanden, hat nicht gegessen und hat nicht überwunden. Und was ist passiert? Isolation hat er nicht überwunden, ist weitergelaufen. Und es kam Resignation. Schließlich sank er und einen Gisterstrauch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Er hatte Todessehnsucht auf einmal. Vielleicht kennst du das in deinem Leben, dass du sagst, ich will nicht mehr leben. Ich habe genug. Ich will nicht mehr. Und das Krasse ist, Elia war nicht allein. Er hatte noch ein paar andere Kollegen in der Bibel. Mose. Ich bin alleine. Hiob. Warum bin ich nicht tot? Dann Jeremia. Verflucht der Tag meiner Geburt. Sehr positiv, sehr ermunternd, sehr auferbauend. Jona. Lieber tot als lebendig. Ein paar wenige Dudes, die Todessehnsüchte hatten. Und vielleicht bist du wie dieser Lucky Man, der die Zeitung liest und du denkst, oh, wie glücklich sind diese, wenn du Todesanzeigen siehst. Ah, die haben all den hinter sich. Schau, Christen verpacken es oft so, dass sie sagen, Jesus kommt bald. Jesus kommt bald. Aber es ist eigentlich der Ursprung, ist eine Todessehnsucht, dass wir uns wünschen, an einem anderen Ort zu sein. Und schau, vielleicht leidest du unter einer Schwere oder genau solche Todessehnsüchte hast du. Solche Gedanken, wo du das Gefühl hast, oh, das ist ein erlösender Gedanke. Wenn nicht die Gedanken über Jesus und sein Wort dich erlösen, dann sind sie destruktiv. Wenn du denkst, oh, es wäre so schön, wenn ich gestorben wäre. Ach, du stellst dir vor, wie deine Beerdigung ist. Und das sind keine Fantasien. Ich weiß, von was ich spreche. Ich hatte das in jungen Jahren. Und ignoriere das nicht. Du bist nicht designed, über den Tod von deinem Leben nachzudenken. Es gibt über einen Tod, wo wir nachdenken sollen, das ist der Tod von Jesus Christus, weil er hat den Tod überwunden. Und dazu sind wir berufen. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Egal wie alt du bist, egal wo du bist, egal wie du bist. Er hat dich designed, er hat dich erschaffen im Mutterleib und er hat einen Plan mit deinem Leben. Wenn du an das Ende denkst, ist es nicht richtig. Was heißt, steh auf und iss in der Resignation? Dankbarkeit. Dankbarkeit. Wenn du hier sein kannst oder online zuschauen, bist du ein privilegierter Mensch. Dann sagst du, ja, aber schon. Du bist ein privilegierter Mensch, egal wie deine Umstände aussehen. Sei dankbar. Sei dankbar für was, das du hast. Der Teufel sagt immer, das ist noch nicht alles, du musst noch mehr. Es wird immer einen geben, der besser ist als du. Es wird immer einen geben, der mehr hat als du. Und stell dir vor, oft ist es dein Nachbar. Es bringt ja nichts, wenn er auf der anderen Seite ist. Dann siehst du ihn nicht. Der Teufel setzt ihn neben dich, dass du siehst, dass du anbeißt und sagst, oh, ja, zu wenig. Mach einen Perspektivenwechsel. Steh auf und iss heißt, mach einen Perspektivenwechsel. Und schau, manchmal leidest du vielleicht an einer Schwere oder an einer Depression. Ich bin überzeugt, dass Depression einen dämonischen Ursprung hat. Und ich sage das in aller Klarheit. Jetzt sagst du, oh ja, das ist doch gegen die Medizin, gell? Nein. Aber schau, unser Land steckt in so einer Scheiße, wenn es um Depression geht, dass sie keine Antwort mehr drauf haben. Und wir Christen, wir schwitzen uns einen ab am Sonntagmorgen in der Kirche, aber haben die Lösung im Herzen. Und ich sage nicht, das ist alles für nichts. Aber es ist nicht die Lösung. Gott hat uns berufen zu freien Menschen, unabhängig von jedem Medikamenten, unabhängig von allem. Und ich bin so klar, weil wir wieder klar sein müssen. Und ich verurteile niemanden, der Medikamente nimmt, der Krücken hat, der Hilfe hat. Das ist nicht mein Punkt. Aber es ist nicht das Ende und es ist nicht das, was Gott dich sieht. Und ich bin so klar, weil es keinen Ausweg gibt in der Welt, außer Jesus Christus. Wir müssen das verstehen. Und wir lehnen uns immer noch auf und sagen, ja. Und es ist nicht das Einzige, aber oft blenden wir in unseren Herausforderungen Jesus einfach aus. Du kannst einander fragen unter Geschwister, fragt einander. Was meint der Heilige Geist zu deiner Herausforderung?
Bis jetzt hat er noch nie gesagt.
Wir gehen zum Doktor. Er sagt uns, nimm diese Medikamente bis zum Ende des Lebens und wir shoppen sie in uns rein. Aber wenn die Bibel sagt, lies jeden Tag die Bibel, sagen wir, das ist nicht nötig. Das ist nicht so wichtig. Ja, das haben wir früher noch gesungen. Lies deine Bibel, bet jeden Tag, bete jeden Tag, bete jeden Tag, lies deine Bibel, bete jeden Tag. Das haben wir hinter uns gelassen, das ist nur religiös. Das ist der Ursprung deiner Fülle in deinem Leben. Und ich sage nicht, du musst deine Medikamente sein lassen, du musst medizinische Hilfe sein lassen, aber nur auf das zu vertrauen, ist dumm. Jesaja 61,3 steht, er hat mich gesandt, um den Trauenden zu ermöglichen, dass ich ihnen einen Kopfmuck anstelle von Asche gebe, Freudenöl anstelle von Trauerkleiden und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werden. Ob du Lobpreis machst, ist ein Entscheid und kein Gefühl. Hier steht, wir sollen das Gewand des Lobpreises anziehen. Ein bisschen alt. Ob du das Gewand des Lobpreises anziehst, ist ein Entscheid und kein Gefühl. Ob du dankbar bist, ist ein Entscheid und kein Gefühl. Man hat manchmal das Gefühl, ja, es ist mir gar nicht so danach. Heute Morgen in der Kirche, ja, da tue ich eher ein bisschen höckeln und sinnen. Im Herzen bin ich voll dabei. Voll. Jesus sieht mein Herz. Ist alles gut. Ja, er sieht dein Herz. Aber ich muss immer wieder diesen 100 Kilo sagen, steh auf und beweg dich. Weil es etwas macht mit deinem Leben. Dein Körper hat Einfluss auf deine Seele. Stimmt's? Und wir sagen so, ja, ich fühle mich gar nicht danach. Hast du mir gar nicht drum. Heute nicht. Unsere Kinder im Winter, die gehen gerne ohne eine Jacke nach draußen. Das ist genau das Gleiche. Es fühlt sich ja warm an. Es fühlt sich ja warm an. Ich brauche doch keine Jacke. Ja, draußen ist es nicht mehr warm. Und wir sagen so, ich muss gar nicht laufen. Worship, ach, das ist. Es ist unsere Haltung, dass wir anziehen, das Gewand des Lobpreis, des Danks. Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken. Elia läuft weiter und hat das Gewand, ist nicht aufgestanden und hat gegessen. Und was ist gekommen? Leere. Leere. Kennst du Leere in deinem Leben? Ich möchte dir ein anderes Bild zeigen, wo die Bibel verwendet für den Teufel. Und das ist die Schlange. Der Teufel wird beschrieben als Schlange. Ich habe dir eine mitgebracht. Und ich möchte dir ein Bild zeigen. Das ist eine Würgeschlange. Und weißt du, was die Würgeschlange macht? Jedes Mal, wenn du ausatmest, zieht sie zu. Jedes Mal. Du atmest aus. Und sie zieht zusammen. Kennst du es in deinem Leben? Du kommst nach Hause, der Tag war anstrengend, vielleicht ein wenig mühsam, die Arbeit hat nicht funktioniert, der Chef ist immer noch breit. Und du denkst so, ach, endlich Feierabend. setzt dich vor den Fernseher, leere, und denkst, ach, mal ein wenig entspannen. Und du atmest aus und es zieht zu. 2 Stunden später, du fühlst dich immer noch leer. Und du denkst, oh, ich fühle mich immer noch leer. Ah, oh, noch ein wenig gamen. Oh, es fühlt sich nicht so gut an. Auch nach einer Stunde gamen. Irgendwie ist nicht so. Egal. Ich gehe mal vor den Kühlschrank. Mal etwas essen. Es fühlt sich überhaupt nicht gut an. Aber es ist schon irgendwie okay. Und dann, ich habe was gegessen, aber es ist immer noch nicht besser. Ich gehe noch ein wenig auf Social Media. Ich fühle mich richtig scheiße. Ich schlafe mal ein wenig. Der Teufel kommt in dem Moment, wo du dich leer fühlst, um dich zu erwürgen. In Momenten, wo wir leer sind, fangen wir an zu sündigen. Es sind diese Momente, wo sich Männer Pornos reinziehen. Es sind diese Momente, wo unsere Gedanken abschweifen und wir uns vorstellen, wie es wäre mit einem anderen Mann. Oder wir uns vorstellen, wie es wäre mit einer anderen Frau. Wie es wäre, wenn dieses und eines Jesus besser wäre. Und die Bibel spricht davon, dass der Ursprung in unseren Gedanken stattfindet. So oft sind wir leer und wir haben nicht gelehrt, wie wir uns füllen können. Der Teufel will dich in einer Position von Leere, wo du komplett leer bist. Anstatt dass wir aufstehen und essen und sagen, ich stehe auf und lese das Wort Gottes, pfeifen wir uns noch mehr rein. Unsere Gesellschaft ist medial überfressen und geistlich ausgehungert. Und wir haben nicht gelernt, mit sozialen Medien umzugehen. Und es ist oft so viel, ist destruktiv und was es mit dir bewirkt, ist nicht auferbauend. Und das macht dich nur kaputt. Wir müssen lernen, aufzustehen und zu essen. Ich kenne es aus meinem Leben. Es sind Muster in meinem Leben, wo ich so schnell denke, oh, es war anstrengend, ich komme ein bisschen heim, ein bisschen. Und wir brauchen einander. Wir brauchen einander, dass wir den Spiegel vorgehalten bekommen. Dass Menschen uns sagen dürfen, wenn wir auf krummen Wegen sind, wenn wir Entscheide getroffen haben, die nicht gut sind. Und das war in den Ferien, als ich mit unserer Tochter, die 6 ist, gesprochen habe darüber, über Süchte, dass wir abhängig sein können von Dingen in unserem Leben. Und ich habe gesagt, schau, Jesus hat uns berufen, ein Leben zu führen in Unabhängigkeit. Und es gibt nicht diese 5 Dinge, wo wir sagen, das ist nicht gut. Die Frage ist, setzt du deine Hoffnung auf etwas anderes als auf Jesus? Ich habe mit dir darüber gesprochen und habe dir gesagt, hey, du darfst mir sagen, wenn du das Gefühl hast, dass ich von etwas abhängig bin. Und es kam postwendend und sie sagte, du könntest schon ein wenig mehr das Nadel auf die Seite legen. Und jetzt kannst du es rechtfertigen und sagen, ja, die ist sexy, gell? Die weiß ja nicht, was ich muss machen. Und ich habe sie gefragt in den Ferien, hättest du gerne, dass ich mal mein Nadel für einen Tag auf die Seite lege? Und sie hat gesagt, ja, das wäre cool. Und so habe ich es gemacht. Und ich habe immer mehr mein Nadel auf die Seite gelegt. Und ich habe gemerkt, wie ich medial vollgefressen bin. Und Gott sagt, be still and know, I am God. Be still und erkenne, ich bin Gott. Aber wo ist diese Stille? wo ist diese Stille, wo ist diese Ruhe in unserem Leben? Du kannst noch das letzte Clip bringen. Elia ist losgelaufen und er ist bei Angst nicht ausgestiegen. Isolation kam in sein Leben, Resignation, und am Schluss ist er unter der Palme sitzend, mit Todessehnsucht stecken geblieben. Lass uns Menschen sein, die aufstehen und essen. Und es ist kein Krampf. Du bist ein Gebet davon entfernt, dass du Jesus heute sagst, ich stehe auf und esse. Ich stehe auf und esse. Jesus sagt nicht, steh auf, wird ein besserer Mensch, ergreif deine Waffen und dann leg los. Jesus sagt, steh auf und iss. Steh auf und iss. Und du wirst deine Angst überwinden. Du wirst deine Isolation überwinden. Du wirst deine Resignation überwinden. Und du wirst deine Leere überwinden. Jesus ist gekommen, um dein Loch in deiner Seele zu füllen. Und steh doch auf. Ich weiß nicht, was diese Predigt mit dir macht oder wo du gerade stehst oder was der Heilige Geist bei dir gerade highlightet. Aber wir werden im Anschluss hinten sein, wo wir für dich beten wollen. Wir hatten auch den Eindruck, dass wir heute für kranke Menschen beten sollen. Dass Menschen, die krank sind, dass wir für sie beten. Die Bibel sagt, wir sollen ihnen die Hand auflegen und es wird ihnen wohl ergehen. Was für eine Zusage. Was für eine Herrlichkeit. Wir hatten auch noch den Eindruck, dass ein junger Mann da ist, du hast eine Entscheidung getroffen und du weißt im Herzen, sie ist falsch. Gott ruft dich hinaus und sagt, kehr um, kehr um. Und vielleicht macht es im Moment keinen Sinn für dich. Aber ein höheres Ziel als das, was vor unseren Füßen liegt. Und wenn du merkst, das ist für mich, dann komm nach hinten, wir wollen gemeinsam beten. Und ich will auch beten, dass unsere Kirche zu einer Hoffnung wird in dieser Welt. Vielleicht bist du heute da, du leidest unter Depression. Lass uns beten. Streck Gott dein Leben hin und sag, du siehst mein Leben, alles in mir siehst du. Ich gebe es dir hin. Du darfst alles umkrempeln. Aber so oft sind wir nicht an diesem Punkt, dass wir sagen, du darfst alles umkrempeln, sondern nein, nimm einfach nur das und den Rest will ich machen. Wenn wir destruktive Verhalten haben, ist die Frucht davon Depression unter Umständen. Und ich sage nicht, du hast Sünde in deinem Leben, das ist nicht der Punkt. Aber darf Gott in dein Leben hineinsprechen und dich korrigieren? Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist, dass du in unserer Mitte bist. Und du siehst, dass unser Herz bewegt. Aber was ich sehe, ist, dass du den Tod überwunden hast. Dass du uns verheißt, dass wir auf Schlangen und Skorpionen stehen können und über alle Gewalten vom Feind herrschen. Und da spreche ich aus über unsere Kirche. Wir sind berufen, über Depression zu herrschen, über Krankheit zu herrschen, über Tod zu herrschen, über Isolation, über Resignation, über Leere. Und ich binde jede geistliche Kraft, die verhindern will, dass du heute in die Freiheit eintrittst, weil Jesus uns dazu berufen hat. Du sagst in Matthäus 18, 18, was wir hier auf Erden binden, ist im Himmel gebunden. Und was im Himmel gebunden ist, wird auch hier auf Erden gelöst sein. Und ich danke dir, dass wir Freiheit lösen dürfen, dass wir Freude lösen dürfen und dass wir überwinden dürfen, weil du, Jesus, gekommen bist.